The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt wieder gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 16. August. Und ich melde mich frisch gestärkt aus dem Nordseeurlaub bei Ihnen zurück, aber nicht ohne meiner Kollegin Chelsea Speaker und dem tapferen, und eigentlich ja unschlagbaren Podcast-Team rund um Stefan Rupp, für ihren morgendlichen Weckdienst zu danken. Ich habe es, auch und gerade als Zuhörer, sehr genossen.
Der Rundfunkrat des RBB hatte in seiner Sondersitzung Patricia Schlesinger von ihrer Position als Intendantin mit sofortiger Wirkung abberufen.
Patricia Schlesinger ist seit gestern ganz offiziell die ehemalige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, kurz RBB. Wir besichtigen das unrühmliche Ende einer so hoffnungsfroh gestarteten Karriere. Vielleicht wäre sie doch besser ihren Kindheitsträumen gefolgt.
Als Kind wollte ich zuerst Pilotin werden oder Ärztin in Afrika.
Aus beidem ist bekanntlich nichts geworden. Die beinahe Pilotin landete eben nicht in der Serengeti, sondern beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen jenseits von Afrika. Sie war lange das Gesicht der ARD-Fernsehsendung Panorama und gerierte sich gerne als moralische Instanz für einen sauberen, eben nicht auf Privilegien schielenden Journalismus. Das Online-Magazin Über Medien hat diese kleine Moralpredigt von 1997 im Archiv entdeckt.
Bestimmte Berufe und Jobs bringen schon fast so selbstverständlich Vorteile mit sich, dass kaum noch ein Mensch darüber nachdenken mag, geschweige denn darüber reden. Das gilt auch für Journalisten.
Und besonders für Intendanten der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Doch für Patricia Schlesinger galt offenbar der bekannte Grundsatz, Wasser predigen und dann
bloß nichts liegen lassen.
Siebenfässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wird doch gelacht, wer steht gerne auf einem Bein?
Die Verlockungen des hohen Amtes waren wohl zu groß. Der offenbar unkontrollierte Zugriff auf Gelder der Gebührenzahler zu einfach. Da waren die Benimmregeln, die die Mutter ihr mitgegeben hatte, schnell vergessen.
Richte dich aus nach deinem inneren Kompass und dann lass dich bloß nicht einschüchtern.
Aber der andere Charakterzug, wir erinnern uns,
bloß nichts liegen lassen,
der setzte sich durch. Der Dienstwagen als rollendes Statussymbol musste unbedingt sein. Kabarettist Christian Ehring von Extra 3 hat seine Freude daran.
Die bevorzugte als Intendantin ihres chronisch klammen Senders ja einen mondscheinblauen Audi A8 mit 435 PS samt beigem Innenraum, Akustikglas und belüfteten Sitzen mit Massagefunktion. Und ich höre schon, wie die Nörklerinnen und Nörkler wieder fragen, warum das denn? Warum Massagefunktion? Wie verspannt kann man denn sein mit einem Jahresgehalt von über 300.000 Euro? Ja? Und wer weiß, auf was sie alles verzichtet hat, weiß man ja nicht. Ich glaube, das Schwimmbad im Auto hat sie abgelehnt.
Aber es war ja nicht nur der Dienstwagen. Die Liste der Vorwürfe wurde immer länger. Vetternwirtschaft, protzige Büroausstattung und private Dinnerpartys, wo das feine Essen letztlich als Arbeitsessen mit dem RBB abgerechnet wurde. Dumm nur, dass die sich an dem Abend anwesende Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik, ihr Name, an einen dienstlichen Hintergrund so gar nicht erinnern kann.
Ich wurde eingeladen zur Einweihung der neuen Wohnung mit Freunden. Und so war die Atmosphäre, so war die Stimmung. Meine Gespräche waren rein privater Natur.
Aber Patricia Schlesinger wusste, wie man private Kosten in dienstliche Spesen transformiert. Diese Fingerfertigkeit hat sie früh bei sich entdeckt.
Ich habe unterschätzte Talente als Organisatorin von allem.
Aber den Gegenwind, der ihr nach den Enthüllungen von Business Insider entgegenwehte, den bekam sie nicht mehr organisiert. Jetzt interessiert sich auch noch die Staatsanwaltschaft für sie, wie ihr eigener Sender, also der Sender, von dem sie glaubte, es sei ihr eigener Sender, jetzt mitteilte.
Nach Dienstwagenaffäre mit fraglichem Steuermodell und möglichen Fahrten für den Ehemann der Intendantin Nach undurchsichtigen Beraterverträgen und Kostenexplosionen für das geplante digitale Medienhaus interessiert sich nun auch die Berliner Staatsanwaltschaft mit etwas Verspätung für das System Schlesinger, wie die Boulevardpresse raunzt.
Raunt, nicht raunzt, lieber Kollege vom RBB, aber darauf kommt es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr an. Patricia Schlesinger jedenfalls hat nun viel Zeit. Zeit, um über Fehler nachzudenken und positiv denken. Viel Zeit auch, um sich den liebevollen Schwächen hinzugeben.
Meine heimliche Schwäche sind alte französische Filme und Lakritz. Viel davon, aber das ganz Einfache, das aus meiner Kindheit.
Das Einfache, das genau ist der Weg raus aus dem Tunnel. Und wenn Patricia Schlesinger aus der Not jetzt eine Tugend machen möchte, dann greife sie doch unbedingt zu Mahatma Gandhi. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens, hat der Inder uns hinterlassen, liegt in der Entsagung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Nach Nancy Pelosi sind weitere amerikanische Politiker gestern in Taiwan eingetroffen. China ist darüber ziemlich erbost. Droht jetzt also die militärische Konfrontation? Jetzt noch nicht, sagt Dr. Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations.
Die Möglichkeiten für eine Invasion zu verbessern, aber jetzt gerade eine solche durchzuführen, dafür sehen wir keine Anzeichen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, wie US-Anleger auf die schwachen Wirtschaftsdaten aus China reagiert haben. Und wir freuen uns über einen Geistesblitz im fränkischen Nürnberg und wir gedenken dem Mann, der vor 45 Jahren von uns ging, aber unsterblich blieb, Elvis Presley. China und der Westen führen seit längerem schon eine Zweckehe. Der eine kann nicht ohne den anderen, zumindest ökonomisch, doch ausstehen können sich beide Partner nicht. China führt dagegen eine sehr vertrauliche Beziehung zu Russland. Wann immer es geht, kooperieren die beiden Staaten, auch während des Krieges in der Ukraine. In der Ostsee finden gemeinsame Manöver statt, nicht weit vom Timmendorfer Strand. Die Lage zwischen China und Taiwan dagegen droht zu eskalieren. Nachdem erst US-Politikerin Nancy Pelosi und jetzt auch noch der amerikanische Senator Ed Markey den Inselstaat besucht haben. Dr. Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations sieht in China eine neue Form der Diktatur. Eine Diktatur, die totalitäre, aber eben auch digitale Züge trägt und gleichzeitig sich immer mehr von anderen Staaten abwendet und so den Austausch auch mit der Bundesrepublik erschwert. Dr. Janka Oertel ist Direktorin der Asia-Programme und sie erklärt uns, wie dieses neue China zu bewerten ist und warum der Westen schief gewickelt ist, wenn er weiterhin denkt, die Chinesen würden sich an unseren Menschenrechten und an unserer freiheitlichen Idee von Umweltschutz und Frauengleichberechtigung orientieren. Es ist ein ernüchterndes Gespräch geworden. Ich würde sagen, nur für besonders Tapfere geeignet. Einen schönen guten Morgen, Dr. Janka Oertel.
Guten Morgen.
Den Chinesen geht es derzeit nicht so gut oder besser gesagt der chinesischen Volkswirtschaft geht es nicht so gut. Die Wachstumsraten zeigen nach unten, die Jugendarbeitslosigkeit zeigt nach oben. Ist das die Stunde, wo die KP sich Taiwan einverleiben wird?
Das ist wahrscheinlich zu einfach. Ich glaube, es ist vollkommen richtig zu sagen, der chinesischen Wirtschaft geht es gerade nicht so gut. Da sind verschiedene Probleme, die man, glaube ich, im Detail erörtern könnte. Aber man kann, glaube ich, als generelle Aussage sagen, der chinesischen Wirtschaft ging es schon mal besser.
Was ist der Hauptgrund, warum es
denen
nicht so gut geht?
Die Zero-Covid-Politik momentan ist ein großer ausschlaggebender Grund, weshalb die Volkswirtschaft momentan nicht in die Gänge kommt. China kommt aus der Pandemiesituation nicht heraus und die Partei ist nicht in der Lage, dazu umzuschwenken. Es gibt keine, sagen die Impfstrategie, die wir haben, ein langsames Ausschleichen dieser Pandemiesituation. Das sieht man nicht, sondern man sieht weiterhin Massentests, das Auslöschen von der Pandemie. Das will man auch sozusagen in China erreichen. Man möchte, dass es Zero Covid gibt in China und deswegen immer wieder diese Lockdowns. Man hat die Bilder gesehen, Shanghai, Ikea auf einmal dicht gemacht, weil er ein Fall war. Das ist das, was große Unsicherheit ins System bringt und was dafür sorgt, dass die Volkswirtschaft selbst so nicht in Gange kommt, dass es für internationale Unternehmen schwierig wird, aber dass es auch für die nationalen Konzerne dann die Bedingungen vor Ort einfach nicht mehr dieselben sind. Man einfach keine Sicherheit im System hat, nicht weiß, wann der nächste nächste Lockdown kommt.
Und das wirft ja Legitimationsfragen für jede politische Führung in jedem Land der Erde auf. Könnte das nicht, das Wort Stellvertreterkrieg werfe ich mal in die Runde, anders gemeint vielleicht, als wir es früher verwandt haben, könnte man nicht hier aus Gründen der Ablenkung, um von diesen von Ihnen geschilderten Problemen abzulenken, sich Taiwan schnappen?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfache Logik. Natürlich haben wir das oft sozusagen in der Forschung und auch in den Debatten, sagt man ja, und wenn man große innenpolitische Probleme gibt, dann führt man einfach mal einen Krieg. Aber man kann ja auch einen Krieg verlieren und dann ist das innenpolitische Problem noch größer. Und das ist das, was jetzt vor dem im Herbst anstehenden Parteitag sicherlich das Letzte ist, was die chinesische Parteiführung unter Xi Jinping gerade möchte. Das heißt, man sieht eine Möglichkeit in der derzeitigen Eskalation, wir können da ja gleich doch mal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, in der Taiwanstraße ein paar Dinge auszuprobieren, auch das Militär besser vorzubereiten, die Möglichkeiten für eine Invasion zu verbessern, aber jetzt gerade eine solche durchzuführen, dafür sehen wir keine Anzeichen.
Aber was halten Sie davon, wenn es doch sehr viel planmäßiger zugeht? Wir haben ja Putin auch unterschätzt, als er seinen Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze vorantrieb, hieß es immer, ja, er will uns drohen, er will was demonstrieren, er will was zeigen, nach innen, nach außen, aber ein Unfall könnte einen Krieg triggern, aber nicht ein Plan. Hier sehen wir ja eine massive Aufrüstung, nicht seit gestern, sondern in den vergangenen 10, 15 Jahren. China besitzt heute mehr Kriegsschiffe als die USA. Ist diese Aufrüstung nicht etwas, was immer in der Weltgeschichte in Krieg mündet?
Die Aufrüstung, die wir sehen, soll bis 2027, soll dieses Militär so aufgebaut sein, dass es sozusagen die richtige Stärke erreicht hat. Ein Militär, ne, das hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass Kriege kämpfen und gewinnen können soll. Das ist der Anspruch, den Xi Jinping hat an sein eigenes Militär. Das ist dann das 100-jährige Bestehen der Volksbefreiungsarmee 2027. Das ist so das Datum, das man sich dafür
setzt. Kriege gewinnen kann außerhalb der bisherigen Landesgrenze.
Außerhalb der bisherigen Landesgrenze. Wir sehen, dass China inzwischen auch Militärbasen aufbaut. Djibouti ist die erste. Es gibt Gespräche über Äquatorialguinea. Es gibt Gespräche. Momentan haben wir einen neuen Sicherheitspakt mit den Solomon Islands. Also man sieht, dass sich die Möglichkeiten des chinesischen Militärs auch global zu operieren erweitern. Und das ist auch nicht erst seit gestern so.
In Richtung Afrika.
In alle Richtungen. Das ist auch, wie gesagt, nicht erst seit gestern so. Wir hatten schon vor 5 Jahren Manöver auch im Ostseeraum gemeinsam mit Russland. Wir werden einfach ein wesentlich globaler operierendes chinesisches Militär erleben in den nächsten Jahren. Das ist durchaus der Anspruch, das ist durchaus die Ambition. China hat globale Interessen. Deswegen muss das Militär auch in der Lage dazu sein, diese global zu vertreten.
Würde das Bündnis mit Putin, das sich aus dem Ukraine-Krieg und den Notwendigkeiten der Russen entwickelt hat, dann aus Ihrer Sicht bedeuten, dass China tatsächlich auch seine Finger in Richtung Europa ausstreckt?
Also momentan muss man sagen, dass die Kombination aus China und Russland, diese immer engere Partnerschaft, die wir sehen und die sich tatsächlich über die Invasion Russlands in der Ukraine nochmal wieder gestärkt hat und nicht lockerer geworden ist, dass die vor allen Dingen im Bereich der technologischen Kooperation stattfindet beim Militär, dass es gemeinsame Übungen gibt, gemeinsame Manöver gibt, auch in Ostasien, aber auch eben, wie gesagt, haben im Ostseeraum hat es das schon gegeben. Wir werden mehr Kooperation zwischen den beiden sehen. Wie sich das genau ausgestaltet, wie weit das geht, das können wir, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir eben auch zum Zeitpunkt, an dem Russland in der Ukraine Krieg führt, es durchaus in der Lage dazu ist, gemeinsam mit China in Ostasien Manöver zu fliegen. Das muss man auch erstmal können. Das ist jetzt auch nicht nichts sozusagen. Wir werden China als sozusagen Sicherheitsbedrohung in Europa militärisch wahrnehmen müssen, auch im Bereich der Cyberbedrohung, die wir sehen können. Das heißt, es wird für uns da auch ganz anders auf die Tagesordnung kommen. Das neue NATO Strategic Concept hat das ja auch nochmal bekräftigt, dass man in diese Richtung auch blicken muss.
Gleichzeitig sind die Chinesen ja ebenfalls dabei, sich ein Stück weit abzuwenden von der Welt und ökonomisch auf ihren großen Binnenmarkt zu setzen. Das heißt, das Decoupling, das wir deutsche Industrie so befürchten, wird auch von der anderen Seite betrieben, richtig?
Ja, und wir sitzen hier gerne und sagen, aber wir können uns von China nicht entkoppeln, wir wollen uns von China nicht entkoppeln und das ist beides. Also das ist richtig, dass wir das nicht wollen. Dass wir das nicht können, ist, glaube ich, eine andere Frage. Dass wir das nicht möchten, ist, glaube ich, das, was so das Richtige ist und dass das unglaublich kostspielig ist, dass das mit sich bringt Wohlstandsverluste, Arbeitsplatzverluste etc. Nur wir müssen mit einer neuen Realität leben, in der China immer mehr sich von der Welt abwendet und in der wir in der Lage dazu sein müssen, darauf zu reagieren.
Erklären Sie das nochmal. Warum Wohlstandsverluste?
Wir bauen gerade in Deutschland darauf, eine besonders integrierte, globalisierte Volkswirtschaft zu haben, in der unsere Unternehmen weltweit tätig sein können und weltweit Gewinne machen können, weltweit ja, wettbewerbsfähige Produkte anbieten, die verkauft werden können. Wir sind Exportweltmeister, wir sind ein attraktiver Partner für viele Länder. Aber wenn wir den Zugang zum größten Markt verlieren in vielen Bereichen oder mit starken Restriktionen dort arbeiten müssen, dann ist das für die deutsche Volkswirtschaft ein Problem. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die wir uns genauer anschauen müssen in Zukunft, genauer verstehen müssen, wo unsere Abhängigkeiten bestehen, in welchen Bereichen wir sie uns erlauben können und in welchen Bereichen das auch zu Risiken führen kann, die für die Gesamtgesellschaft problematisch sind, aber die auch für die Unternehmen einfach sehr gefährlich sein können, wenn man sich nicht diversifiziert, wenn man nicht in der Lage dazu ist, auch in anderen Märkten tätig zu sein.
Wenn man früher, ich meine jetzt vielleicht vor 10, 15 Jahren mit Sinologen, also mit ihren Vorgängerinnen gesprochen hat, dann sah man sehr viel Bewunderung für dieses aufstrebende Reich, diese Weltmacht im Werden. Heute sind skeptischere Töne eingezogen. Einige sprechen sogar von einem neuen chinesischen Stalinismus. Was genau sehen Sie in China? Ist das ein neues autoritäres Regime, eine Diktatur?
Ja, das ist eine neue Form der Diktatur. Hat totalitäre Züge. Eine Abkehr von einem Prozess der Öffnung, den wir durchaus gesehen haben über Jahrzehnte. Wir haben ein stärker in sich gekehrtes China und eins, das es den Austausch mit der Welt sehr viel schwieriger macht. Und das ist etwas, wo ich auch sagen muss, ich glaube, wir müssen in Europa uns den Schuh nicht anziehen, dass wir keine Kooperation, keine Zusammenarbeit, keinen Dialog mit China wollen. Die Türen hier könnten offener nicht sein für Dialog, für Gesprächsbereitschaft, für den Austausch. Es ist etwas, was wir durchaus merken, was kommt aus Peking, aus China, wird es sehr, sehr schwierig gemacht, diese Dialoge aufrechtzuerhalten, das Gespräch überhaupt aufrechtzuerhalten, miteinander in den Dialog zu treten.
Aber warum? Ich verstehe gar nicht. Konvergenz ging ja immer davon aus, wie wir mit unserem Vorbild, auch mit unserem Umgang, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie wir mit Frauen umgehen, wie wir mit Kindern umgehen, wie wir, naja, ich sag mal, empathischer und sensibler versuchen, uns als Gesellschaft zu entwickeln. Dass das auch andere doch als Vorbild vielleicht inspiriert, hat es ja offenbar nicht.
Hat es offenbar nicht. Es gibt einen alternativen Gesellschaftsentwurf, es gibt einen alternativen Regierungsentwurf, es gibt einen alternativen Entwicklungsentwurf. Und deswegen sind wir in einer Situation, in der wir ja auch ja, in Europa über Systemrivalität sprechen. Also die Tatsache, dass sich dort ein System entwickelt hat, das durchaus den Anspruch hat, nicht nur innerhalb Chinas zu gelten, sondern auch darüber hinaus zu strahlen, zu beweisen, dass es leistungsfähiger ist, als auch als liberale Demokratien, zu beweisen, dass liberale Demokratien in der existierenden Form eben den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gar nicht gewachsen sind.
Aber Menschenrechte hatten wir ja trotzdem gehofft, dass sich das in gewisser Weise als ein universelles Recht durchsetzt. Hat es nicht.
Wir sehen eine deutliche Unterscheidung in der Wahrnehmung, was sozusagen individuelle Rechte und kollektive Rechte angeht. Wir sehen eine sehr, sehr starke Abkehr von dem, was wir in der Erklärung der Menschenrechte sehen. Das ist etwas, was uns mit großer Sorge erfüllen muss, der Umgang gerade auch mit Minderheiten in China. Und es ist etwas, wo man sagen muss, dass die europäische und die internationale Gemeinschaft, aber vor allem auch die europäische Gemeinschaft in der Lage dazu ist, das durchaus zu thematisieren und anders als noch vor vielen Jahren, sagen wir mal im Stillen oder vorsichtig, inzwischen doch auch sehr deutlich kritisiert, sehr deutlich thematisiert. Wir haben die Sanktionen mit Blick auf Xinjiang vom Europäischen Parlament, die auch eine deutliche Reaktion aus China hervorgerufen haben. Und das sind neue Töne, die in Europa angeschlagen werden, um deutlicher auch zu zeigen, dass man sagen, diese Form des Umgangs und diese Form der Verletzung von Menschenrechten so nicht in Kauf nehmen kann.
Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, auch hier sind die Wirtschaftsdaten aus China ein großes Thema, vor allem natürlich bei den Investoren. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Wir haben ja gerade schon ausführlich über China gesprochen. Anne, sag uns, wie schauen denn die Anleger auf diese schlechten Wirtschaftsdaten und was vor allem sagen sie zu den gesenkten Zinsen?
Also zum Handelsbeginn hat das die Laune der Anleger echt erstmal runtergezogen. Die Wall Street öffnete mit einem deutlichen Minus. Gesenkte Zinsen sind zwar an sich was Tolles, weil das billige Geld in die Märkte bringt, aber in dem Zusammenhang sind die Sorgen über die Wirtschaft in China doch größer, denn die Zinsen in China wurden ja nur gesenkt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, nachdem sie ja in letzter Zeit so deutlich unter den Corona-Lockdowns und der weltweit schwachen Konjunktur gelitten hatte. Besonders bei den Finanz- und Energieaktien gab es deshalb zunächst Verluste. Über den Tag kam dann aber wieder bessere Laune auf und einige Aktien konnten durch Schnäppchenjäger wieder hochgezogen werden. Gewinne gab es da zum Beispiel bei Tesla und Disney. Da ging es um 3,1 bzw. 2,2% nach oben. Insgesamt schloss der Dow Jones mit einem Plus von knapp 0,5%. Der S&P 500 konnte um 0,4% zulegen und an der Nasdaq gab es einen Gewinn von 0,6%.
In den USA hingegen sind ja die Frachtraten für die großen Containerschiffe im vergangenen Monat zurückgegangen. Immerhin, ist das ein gutes Zeichen, Anne?
Ja, total. Die Frachtkosten sind zwar immer noch 28% teurer als vor einem Jahr, aber im letzten Monat sind sie verglichen mit dem Vormonat um 2% gefallen. Das zeigt, dass auch im Transportgeschäft genauso wie bei der Inflation der Höhepunkt überschritten sein könnte. Das sind gute Nachrichten, gerade mit Blick auf den Schulbeginn und dann so langsam den kommenden Feiertagen, wo ja doch das Frachtaufkommen wieder größer ist. Vor allem für die Einzelhändler ist es gut, weil die ja erstmal die Kosten tragen müssen und die nur bedingt 1:1 auf den Konsumenten weitergeben können. Zu früh freuen können wir uns aber noch nicht. Trotz Inflation und der steigenden Zinsen ist die Konsumentennachfrage immer noch hoch, was den Transportunternehmen die Macht gibt, die Preise hochzuhalten. Die haben allerdings ganz andere Probleme. Während Corona wurden viele Truckfahrer entlassen und die sind teilweise bis heute nicht in ihre alten Jobs zurückgekommen. Insgesamt fehlen in der Branche rund 80.000 Fahrer, so viele wie noch nie. Dazu kommt auch noch, dass die Branche ebenfalls unter den gestiegenen Treibstoffpreisen und den massiv gestiegenen Preisen für Fahrzeuge leidet. Also, dass die Frachtraten gesunken sind im vergangenen Monat, ist zunächst ein gutes Zeichen, aber dass sie in den nächsten Monaten noch weiter großartig fallen, ist eher nicht zu erwarten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in Deutschlands geschlossenen Hallenbädern die Becken voller Wasser sind und draußen verdurstet die Natur in der Hitze. Darum hat die Stadt Nürnberg jetzt eine ganz pfiffige Idee gehabt. Weil die Bäder nämlich geschlossen sind, um Energie zu sparen, pumpt man das Wasser aus den Schwimmbecken einfach ab und gießt damit 10.000 Stadtbäume, die dringend Wasser gebrauchen können. Florian Hechtel ist Grünflächenpfleger im fränkischen Nürnberg. Er sagt,
bevor man vom Leitungsnetz Trinkwasser nimmt und an die Bäume hingießt, ist natürlich das eine super Idee gewesen, auch das Schwimmbadwasser zu nutzen, was er so in die Kläranlage gelaufen wäre.
Diese Aktion zeigt mal wieder, machen ist wie wollen, nur krasser.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich einst der kleine Elvis Presley zum 11. Geburtstag ein Gewehr wünschte. Aber von seinen Eltern, das war klug, eine Gitarre bekam. Gott sei Dank. So wurde er zwar ein Lastwagenfahrer, aber ein Lastwagenfahrer mit Gitarre, der sich in Memphis in den Sun Studios als Hobbysänger ausprobierte. Dort wurde er entdeckt und schon mit seiner ersten Single war er ein Star.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama.
Der Sohn eines Fabrikarbeiters und einer Näherin trat den amerikanischen Traum im Schnelldurchlauf an. Wie ein Komet stieg er auf und konnte auch nicht gestoppt werden, als er nochmal aus dieser Pop-Umlaufbahn gerissen wurde, nämlich um im hessischen Bad Nauheim der US-Armee zu dienen. Die dortige Jugend brach in Jubelstürme aus. Na klar, Elvis zeigte sich bescheiden. Ein junger Mann aus kleinen Verhältnissen, der damals noch misstrauisch den eigenen Weltruhm beäugte.
Well, so there's not much I can say, except it's really a pleasure being here, and this reception is really wonderful. I didn't expect anything like this.
Später dann bedankte er sich bei den Deutschen, auch musikalisch.
Wo sie denn, zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Nach dem Wehrdienst ging die Weltkarriere nahtlos weiter. Man könnte jetzt 1000 Superlative aufzählen, hier die wichtigsten. Elvis war der erfolgreichste Musiker des Jahrhunderts mit über 1,5 Milliarden Tonträgern. Er war über 30 Mal an der Spitze der Billboard-Charts in den USA. Er war als Schauspieler aktiv in 31 Hollywood-Produktionen. Und sein Konzert in Honolulu sahen 1,6 Milliarden Menschen live im Fernsehen. Gerade mal 36 Jahre alt, da bekam er schon ein Grammy für sein Lebenswerk. Aber im Schatten dieses Ruhmes suchte der Mensch Elvis Presley die Selbstzerstörung. Vor allem nach der Trennung von seiner großen Liebe Priscilla. Er nahm Medikamente in rauen Mengen, er hatte eine ausgeprägte Esssucht, wurde übergewichtig. Eins kam zum anderen und heute, vor genau 45 Jahren, standen in Amerika und nicht nur dort für einen Moment die Uhren still, als diese Meldung kam.
Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.
Die Nachricht vom Tod des Kings, der nur 42 Jahre alt wurde, war schwer zu begreifen. Tausende Menschen versammelten sich spontan vor seinem Anwesen Graceland.
I just can't believe he's dead. It's terrible. But I just thank God that Elvis died here at Graceland instead of on the road, just like any other rock and roll singer.
Whether you're black or white, whether you're country, redneck or freak, young or old, from Moscow, London or Memphis, Elvis Presley will still be the king of rock and roll to me.
Natürlich gab es wie nach jedem Tod einer Ikone wilde Verschwörungstheorien. Elvis sei noch am Leben, hieß es. So sei er dem Weltruhm entkommen und lebe jetzt irgendwo gesund und in Frieden. Aber wo? 1988 machte Late Night Star Johnny Carson dazu einen Gag und interviewte den vermeintlich untergetauchten Elvis.
Person to make this claim, we have found Elvis Presley. We tracked him down. He's living in a small cabin in Bismarck, North Dakota. Apparently Elvis just got tired of running and he agreed to let us interview him tonight. Elvis? Elvis, are you there? It's Johnny Carson.
Yes, sir, Mr. Carson. I'm here.
Auch 45 Jahre nach seinem Tod hat Elvis seinen Glanz nicht verloren. Der Mann lebt weiter, nicht körperlich, aber auf jeden Fall in seiner Musik und für Millionen Fans in Memphis, in Rom, Moskau, Tokio und ja auch und ganz besonders in Bad Nauheim. You are always on my mind.
You were always on my mind.
Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen, einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. To keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.